So, schön, dass Sie da sind, dass Sie wieder da sind, dass Sie zum ersten Mal da sind und dass wir jetzt Zeit haben, um mit dieser wichtigen Frage, der wir gestern begonnen haben, weiterzumachen. Dennoch getrost, was uns froh macht. Das ist das Thema für heute Abend. Und ein guter Freund und Kollege schrieb mir für deine Vorträge vorwärts mit Gegenwind, das ist ja das Gesamtmotto dieser drei Abende, für deine Vorträge vorwärts mit Gegenwind wünschen wir dir Gottes Rückenwind, seinen Segen und seine Gnade. Also Gegenwind und Rückenwind, wir brauchen beides. Wir brauchen beide Dynamiken. Wir brauchen auch für unser Leben im Glauben wie ein Skispringer oder wie ein Speerwerfer Gegenwind. Auch daran wachsen wir, auch im Glaubensleben ist das wichtig, aber wir brauchen auch dringend Rückenwind, sonst werden wir nicht durchhalten. Und unsere Hoffnung ist die, dass diese Abende für Sie Rückenwind sind, dass Sie dadurch ermutigt werden, gestärkt werden und dass Sie dadurch auch Gott noch besser kennenlernen und noch klarer verstehen, was sein Wille für Ihr Leben ist. Und dass sie noch überzeugter sind von dem Reichtum, den der allmächtige Gott uns in seinem Wort schenken will. Unser Thema heute Abend also, dennoch getrost, was uns froh macht. Dennoch getrost, was uns froh macht. Und Sie haben den Bibeltext für diesen Abend auch als Paper, also als Zettel, dort am Eingang hoffentlich gefunden. Hoffentlich sind Sie alle versorgt, sonst können Sie nochmal aufzeigen und es wird Ihnen noch gebracht. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 8. Und es ist heute ja schon mal angenehmer, wärmer hier in der Kirche. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Und weil es heute wärmer ist, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden als gestern. Also, dennoch getrost, was uns froh macht. Und dieses Dennoch ist wichtig, denn Paulus hat eben sehr viel von dem Gegenwind auch deutlich gemacht, den er in seinem Dienst, in seiner Nachfolge Jesu zu spüren bekam. Und das haben wir uns gestern genauer angeschaut, dass wir als die Boten unseres Herrn, wir als diejenigen, die beauftragt sind, wenn wir zu Jesus gehören, sein Evangelium weiterzugeben, dass wir wie irdene Gefäße sind, das hat Paulus geschrieben, dass wir ziemlich zerbrechlich sind, auch als Christen, dass wir schwache Stunden kennen, dass wir nicht immer so voller Power vorangehen und Gott weiß das. Und trotzdem hat er uns eine, wie wir gesehen haben, eine geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit geschenkt, weil die Kraft für das, was wir weitergeben dürfen, eben nicht in uns liegt. Weil es nicht darauf ankommt, dass wir uns immer gut fühlen und wir immer bestens drauf sind, sondern das Entscheidende, was uns anvertraut ist, ist das Evangelium von Jesus. Und das hat Paulus gesagt, das ist der Schatz. Das ist der Schatz, den wir weitergeben. Und dieser Schatz hat seine eigene Wirkung, der ist stark, der setzt sich durch, der kann das Herz von Menschen wirklich erreichen. Und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn wir uns manchmal so ein bisschen schwach fühlen, wenn wir manchmal ausgebremst werden. Hauptsache, Gottes Schatz kommt zu den Menschen, denn das ist es, was sie brauchen. Die brauchen nicht in erster Linie uns, sondern sie brauchen Gottes Wort, sie brauchen sein Evangelium. Aber wir wollen Ihnen gerne dabei helfen, dieses kennenzulernen und noch besser zu verstehen. Zerbrechlichkeit. Und für Paulus bedeutete das noch mehr als für uns. Aber das geht vielen Christen in anderen Ländern heute auch schon so. Todesgefahr. Paulus war häufig in Todesgefahr. Er war auf schwierigen Reisen oftmals unterwegs. Und wir haben ja gestern von so einer Situation berichtet, wie sie ihn da zusammengeprügelt haben und er gerade noch mal mit dem Leben davon geht. Aber Druck im Leben als Christen, das kennen wir alle. Die Nachfolge Jesu ist kein Wunschkonzert. Ja, es ist spannend, in der Nachfolge Jesu zu leben. Gott schenkt uns ein großes Ziel. Er gibt uns wichtige Aufgaben, wenn wir zu Jesus gehören. Und ich kann mir niemanden vorstellen, der ein spannenderes Leben führt als Christen, wenn wir die Nachfolge Jesu ernst nehmen. Das ist wahr. Aber es ist manchmal auch ganz schön schwer und ganz schön angefochten. Und manchmal fließen Tränen und wir haben durchwachte Nächte und wir müssen menschliche Enttäuschungen verkraften und haben, wie Jesus gesagt hat, auch manchmal Angst. Das gehört alles dazu. Christen sind keine stoischen Helden. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Und nachdem er das beschrieben hat, da merkt Paulus, jetzt bin ich als Seelsorger gefordert. Jetzt muss ich meinen Lesern auch etwas sagen und der Gemeinde in Korinth und der Gemeinde in Frauenhain auch etwas sagen, wie wir denn mit dieser Spannung leben können. Wie können wir denn mit diesem Druck klarkommen, den wir nicht wegdiskutieren können? Ja, das Evangelium setzt sich durch. Da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Aber was wird aus uns persönlich? Wie kommen wir durch? Wie werden wir damit fertig? Paulus muss diese Frage ja auch für sich beantworten. Wie komme ich durch? Wie halte ich das aus auf Dauer? Und darum geht er mit uns jetzt gewissermaßen diesen nächsten Schritt. Heute Abend wollen wir fragen, wie kommen wir mit diesem Druck klar, den wir auch in unserem Leben als Christen kennen? Und wenn Sie sich Ihren Bibeltext ansehen, dann fällt Ihnen auf, dass Paulus zweimal sagt, wir sind allezeit getrost oder mutig. Er sagt das in Vers 6, so sind wir denn allezeit getrost. Und er sagt das in Vers 8, wir sind aber getrost. Und wenn man das schon so sagt, dann ist klar, das ist nicht selbstverständlich. Es könnte auch sein, dass wir nicht getrost sind. Aber warum sind wir denn getrost und warum haben wir Grund, getrost zu sein? Und das nur zu behaupten, ist ja nicht für uns ein Trost, ne? Wenn wir einfach nur lesen würden, dass Paulus sagen würde, ja, ihr lieben Leute hier in Frauenhain, ich bin allezeit getrost. Dann würden wir sagen, na, Paulus, ist ja schön für dich. Aber wie sollen wir getrost sein? Wir im Mai 2020 in Frauenhain. Und deswegen macht Paulus das anders. Er sagt nicht nur einfach, wir sind getrost, sondern er zeigt uns, warum wir getrost sein können, warum wir alle getrost sein können, wenn wir denn zu Jesus gehören. Wenn wir denn unser Leben wirklich bei ihm festgemacht haben. Wenn wir denn, wir haben heute Nachmittag im Jugendkreis nochmal drüber gesprochen, wirklich zugegeben haben, dass wir vor Gott nicht bestehen können, wenn wir nicht die Vergebung von Jesus haben. Aber wenn das der Fall ist, wenn wir zu ihm gekommen sind, und das ist ja auf dem Weg des Gebets möglich, da Jesus ja auferstanden ist und wirklich lebt, hört er ja auch, wenn wir zu ihm reden. Er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Und wenn wir zu ihm gekommen sind und das zugegeben haben, dass wir seine Vergebung brauchen, weil wir mit unserem Leben den allmächtigen Gott im Grunde ignoriert hatten oder mit ein bisschen abgespeist, obwohl er unser ganzes Leben will. Und wenn wir dann zu Jesus kommen und das zugeben und sagen, danke, dass du das auch für uns gemacht hast, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist, dass du meine Strafe getragen hast. Und von jetzt an will ich unter dem Schutz deiner Vergebung leben. Ich will unter der Zusage leben, dass du auch mir ewiges Leben schenken wirst, dass du auch mich in den Himmel bringen und mich vor der Hölle bewahren wirst und dass du bis dahin jeden Tag an meiner Seite sein wirst. Wenn wir so zu ihm gekommen sind, dann können wir das in Anspruch nehmen, was Paulus hier sagt. Und dann dürfen wir wissen, das gilt nicht nur dem großen Apostel, sondern das gilt auch uns kleinen Nachfolgern Jesu Christi. Und deswegen lassen Sie uns jetzt diesen Text gemeinsam lesen und dann versuchen, so die Linie zu finden, die Paulus durch diesen Text hindurchzieht. Vielen Dank, ich habe schon das Mikrofon hier fast wieder abgeräumt, aber es hält noch. Also hier wird auf alles geachtet. Jetzt lesen wir. Wie kommen wir mit diesem Druck klar, den wir jetzt auszuhalten haben? Paulus schreibt es, es ist Gottes Wort, was er uns schreibt. 2. Korinther 5 und 4, Kapitel 4, Vers 16 geht's los. Darum werden wir nicht müde. Erinnern Sie sich? Das hatte Paulus auch schon mal 16 Verse vorher gesagt. Das steht so ähnlich schon am Anfang von Kapitel 4. Darum sind wir getrost, darum werden wir nicht müde. Und das wiederholt er hier. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, also vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, also in diesem zerbrechlichen Körper, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist, also den Heiligen Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Herr Jesus Christus, hilf uns bitte, dass wir am Ende dieses langen Tages noch einmal Konzentration finden, um dieses Wort, das du uns durch Paulus geschenkt hast, um es wirklich zu verstehen, um dich darin zu finden, Herr, damit wir getrost werden und ermutigt für die Wegstrecken, die jetzt vor uns liegen. Wir befehlen diesen Abend dir an und wir danken dir, dass du versprochen hast, dass du bei uns bist und dass du umso mehr bei uns bist, wenn wir uns um dein Wort versammeln, Herr. Amen. Dennoch alle Zeit getrost. Paulus zeigt hier den Christen, die unter Druck stehen, pass auf. Gott kümmert sich persönlich um dich. Gott sieht dich nicht nur als einen Diener, durch den er sein Evangelium verkündigen lässt, das auch. Gott behandelt dich nicht nur als ein irdenes Gefäß, in das er seinen großen Schatz hineinpackt, nämlich das Evangelium, das auch. Aber Paulus sagt hier noch mehr. Er sagt, Gott beschützt dich als sein Kind. Gott beschützt dich als sein Kind, das er niemals ohne Trost lässt. Dass er niemals aus den Augen lässt, dass er niemals sich selbst überlässt. Und wir wollen jetzt im Einzelnen fragen, wie gibt Gott uns diesen Trost? Auf welchem Wege hilft er uns da hindurch? Und auf der Rückseite finden Sie die wichtigsten Stichpunkte, sodass Sie das auch mit nach Hause nehmen können. Und wenn Sie wollen, sich auch noch ein paar Notizen da reinmachen können. Und dann können Sie morgen sich den Text wieder hinlegen und werden nochmal an einiges erinnert. Das Erste, was Gott uns schenkt, ist eine realistische Sichtweise. Eine realistische Sichtweise, das sind die Verse 16 bis 18. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich ist und leicht, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Hier haben wir das erste Hilfsmittel gegen alle Entmutigung. Paulus sagt wir. Und mit dem wir meint er die Christen. Wir, die wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Und der Heilige Geist, das ist nicht irgendetwas Dubioses, sondern Gott hat gesagt, wer zu Jesus kommt, wer sich zu ihm bekehrt, dem schenkt er seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in unserem Leben. Er hilft uns, Gott zu vertrauen. Er lehrt uns, sein Wort zu verstehen. Er ermutigt uns zum Beten. Diejenigen, die den Heiligen Geist haben, das sind die Christen. Und das ist dieses Wir, von dem Paulus hier redet. Also nicht alle Menschen, sondern wir, die wir den Heiligen Geist haben durch Jesus. Und dann sagt Paulus, wir bekommen eine neue Sichtweise. Paulus sagt in Vers 18, wir sehen, worauf sehen wir? Wir konzentrieren uns, wir fokussieren uns. Worauf? Woran machen wir unser Urteil fest? Worauf stützen wir unsere Hoffnung? Natürlich haben wir auch das Sichtbare vor Augen. Natürlich haben wir auch diese Bänke und Stühle und uns gegenseitig vor Augen. Das ist ja alles sichtbar. Das meint Paulus nicht, dass wir uns nicht gegenseitig sehen werden. Nein, aber Paulus meint, worauf konzentrieren wir uns? Wovon machen wir unser letztes Urteil abhängig? Und Paulus sagt, wir sehen schon das Sichtbare, aber wir bewerten das nicht so naiv wie die Ungläubigen. Wir lassen uns nicht zu dem Fehlschluss verleiten, dass das Sichtbare und Greifbare die einzige Wirklichkeit wäre. Wir lassen uns nicht zu dem Fehlschluss und dem Kurzschluss verleiten, dass das, was wir mit Händen anfassen können, was wir berechnen können, was wir zählen können, was wir fotografieren können, dass das die einzige Wirklichkeit wäre. So denkt ja der Otto-Normalverbraucher, ne? Normalerweise sagen die meisten Zeitgenossen, ich halte mich an das, was ich sehe. Ich halte mich an das, was ich sehe, was ich anfassen kann. An das Essen, an meinen Urlaub. Naja, zurzeit auch nicht so mit dem Urlaub, aber vielleicht kommt das ja wieder. An meine äußere Fitness, vielleicht auch nicht so, manchmal geht sie ja auch wieder. An das Geld halte ich mich, dass ich sehen kann, ja, daran halte ich mich. Und an meine Familie, denen kann ich die Hand schütteln, die sitzen da bei mir, daran halte ich mich. Aber Menschen, die das sagen, die können das ja selber nicht durchziehen. Warum? Weil sie es irgendwann nicht mehr aushalten würden zu sagen, ich verlasse mich auf meine Gesundheit. Was ist, wenn die weg ist? Ich verlasse mich auf mein Geld. Was ist, wenn es weniger wird? Wissen Sie, das ist doch normal. Irgendwann geht der äußere Mensch zugrunde. Das sagt ja Paulus hier im Vers 16, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt. Klar, wir gehen ins Fitnessstudio, wir ernähren uns gesund, ist ja auch schön, wenn wir das machen. Aber irgendwann wird der Körper schwächer, die Lebenszeit wird kürzer. Wir können versuchen, diesen Prozess zu verlangsamen. Wir können das auch einfach wegblenden und so tun, als wäre es nicht so. Aber wir können es nicht verhindern. Und von Zeit zu Zeit dämmert es uns, dass wir gefangen sind im Diesseits. Manchmal ist das richtig putzig. Noch Bestattungsinstitute werben für ihren Dienst mit diesseitigen Werten, von denen der Betroffene ja gar nichts mehr hat. Will Ihnen das erzählen? Mitten in Hannover, ja, ist meiner Frau und mir neulich aufgefallen, wir mussten schallend lachen. Wir fuhren durch Hannover und dann sahen wir eine Werbeaufschrift bei einem Bestattungsinstitut: hochwertige Beerdigungen zu niedrigen Preisen. Hochwertige Beerdigungen zu niedrigen Preisen. Wissen Sie, dafür könnte man auch für ein iPhone werben mit diesem Spruch oder für eine Badezimmereinrichtung, ja? Hochwertige Beerdigung zu niedrigen Preisen. Ach, ich muss wieder aufpassen, dass ich das Mikrofon nicht verdecke. Gut. Danke für den Tipp. Also, und Sie haben gemerkt, wie komisch das ist, ne? Denn derjenige, der die hochwertige Beerdigung zu niedrigen Preisen bekommt, der hat ja nichts mehr davon. Vielleicht seine Angehörigen werden es ihm danken. Aber naja. Und dagegen sagt Paulus, wir haben eine realistische Sichtweise. Wir hier in Vers 18, wir müssen uns nicht ablenken, sondern im Gegenteil, wir als Christen, wir können uns differenziert mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Warum? Wir können uns auch realistisch mit den ganzen Fragen von Leben und Tod auseinandersetzen. Warum? Weil Gott uns eine neue Sichtweise geschenkt hat. Weil Gott uns einen Blick geschenkt hat, der mit den komplexen Lebensbedingungen klarkommt. Schauen Sie, Paulus sagt in Vers 16 zunächst, Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Er sagt, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Auch wenn ein 80-jähriger Christ wird, dann ist mit dem Körper nicht mehr viel los. Aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und wenn ein 16-jähriger Christ wird, gilt das auch. Das heißt, wir wachsen im Glauben. Wir lernen Jesus besser kennen. Wir machen noch Fehler, klar. Aber wir merken, wie er uns bewahrt und wie er uns durchträgt. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, ob er nun 16, 46 oder 86 ist. Das ist schon mal was ganz Großartiges. Und dann sagt Paulus in Vers 17, natürlich, es gibt auch schwere Tage. Unsere Trübsal, die ist auch da. Es gibt echtes Leid. Es gibt wahnsinnige Spannungen, die wir auch als Christen noch aushalten müssen. Es gibt Bedrängnis. Es gibt Krankheit. Es gibt Widerstände, die wir wegen Jesus erleiden, weil andere uns deswegen verspotten zum Beispiel. Ja, aber, sagt Paulus, das schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Was meint er damit? Paulus sagt, pass auf, du hast auch als Christ ein bedrängtes Leben, aber Gott führt dich dadurch an seiner starken Hand. Er ist bei dir, Jesus ist bei dir. Und Gott führt dich zum Ziel, dass all die Mühen und all den Druck tausendmal lohnt. Warum? Antwort: Weil die Herrlichkeit, die Gott uns schenkt, um ein Vielfaches schöner sein wird, als das Leid schrecklich war. Verstehen Sie? Das meint Paulus, wenn er hier sagt, die Trübsal, Vers 17, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus sagt, die Herrlichkeit, die Gott uns schenkt, ist um ein Vielfaches schöner, als das Leid jetzt schrecklich ist. Und deswegen sagt Paulus, unsere Not ist leicht, obwohl sie manchmal uns natürlich sehr schwer vorkommt. Aber Paulus sagt, pass auf, im Ergebnis haben wir als Christen nur Vorteile. Das sichtbare Leid, ja, das ist schwer, das tut uns auch weh. Aber es ist vergänglich. Die Herrlichkeit wird ewig sein. Pass auf, sagt Paulus, das Gewicht der Herrlichkeit ist so stark. Das wird so großartig werden. Und darauf können wir uns schon jetzt so fest verlassen, dass im Vergleich dazu die aktuelle Not zum Leichtgewicht wird. auch wenn wir sie subjektiv jetzt noch anders erfinden. Wir empfinden das ja nicht als Leichtgewicht, wenn wir ins Krankenhaus müssen. Wir empfinden das ja nicht als Leichtgewicht, wenn wir plötzlich arbeitslos werden. Wir empfinden das ja nicht als Leichtgewicht, wenn wir im Streit sind mit Menschen, die wir sehr lieb haben und so weiter. Wir empfinden das als schwer und es ist auch in gewisser Weise schwer. Aber Paulus sagt, das, was du am Ende von Gott geschenkt bekommst, es wird um ein so Vielfaches größer und herrlicher sein. Und die Formulierung, die er hier verwendet, die kann man kaum übersetzen. Wörtlich heißt das, er sagt, die Bedrängnis bewirkt im Übermaß zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Im Übermaß zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das können sie gar nicht mehr richtig ausdrücken. Das, sagt Paulus, ist die realistische Sichtweise. Und wissen Sie, diese realistische Sichtweise haben nur die Kinder Gottes. Und zwar in beide Richtungen. Wir sind realistisch im Hinblick auf dieses Leben und wir sind realistisch im Hinblick auf die Ewigkeit. Wir wissen im Hinblick auf dieses Leben, dass es ungemein zerbrechlich und vergänglich ist. So schön es auch ist, so sehr wir uns daran auch erfreuen oftmals. Aber wir sind realistisch. Und wir sind genauso realistisch im Hinblick darauf, dass wir sagen, ja, die Ewigkeit ist um ein Vielfaches gewichtiger und größer. Beispiel, Paul Gerhardt hat diesen Realismus für dieses Leben beschrieben in seinem berühmten Wort, das viele von Ihnen kennen, die güldene Sonne. Da sagt er, menschliches Wesen, was ist gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde, sobald das Lüftlein des Todes dreinweht. Menschliches Wesen, was ist gewesen? So schnell. Sie steigen fröhlich in ihren BMW. Und 150 Kilometer später auf der Autobahn, menschliches Wesen, was ist gewesen? Realistisch. Aber auch realistisch im Hinblick auf die Ewigkeit. Dwight Moody, einer der bekanntesten Prediger im 19. Jahrhundert, hat im Oktober 1899, also zwei Monate vor seinem Tod, im Oktober 1899, hat er Folgendes gesagt, Zitat. Eines Tages werdet ihr in den Zeitungen lesen, dass Moody tot ist. Glaubt kein Wort davon. In diesem Augenblick werde ich lebendiger sein als jetzt. Das hat er zwei Monate vor seinem Tod geschrieben. Er werdet bald lesen, dass ich irgendwann tot bin, aber glaubt das nicht. Denn in dem Moment werde ich lebendiger sein als jetzt, weil ich nämlich dann bei Jesus bin. Also, das ist das Erste, wodurch Gott uns mitten in der Bedrängnis getrost macht, sagt Paulus. Er gibt uns diese realistische Sichtweise. Und wenn Paulus sagt, in Vers 18 hier, das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Dann meint Paulus Folgendes nicht. Das dürfen wir nicht verwechseln. Paulus meint ausdrücklich nicht, was der Philosoph Plato und seine Nachfolger in seiner Philosophie gesagt hat. Plato sagte nämlich, alles Körperliche, alles Greifbare, das ist minderwertig. Und alles Geistige, alles Denkerische, das ist hochwertig. Und dann haben die Platonisten gesagt, boah, mit dem Körper, da haben wir es nicht so. Mit dem Körper können wir im Grunde genommen machen, was wir wollen. Der ist nicht wichtig. Es zählen nur die Gedanken. Aber so meint Paulus das nicht. Paulus unterscheidet nicht zwischen leiblich und geistig, sondern Paulus unterscheidet zwischen dem, was zur Zeit sichtbar ist und dem, was zur Zeit unsichtbar ist. Was ist zurzeit sichtbar? Das äußere Leben, die irdischen Güter, aber auch der Tod vor Augen, das ist alles sichtbar. Und Paulus sagt, das ist zeitlich, das ist vergänglich. Und was ist unsichtbar? Das neue Leben mit Jesus. Das wirkt sich aus, aber es ist erstmal unsichtbar. Es guckt ja keiner unser Herz rein. Die Person Gottes, die ist realer, wirklicher als alles andere, aber sie ist für uns noch unsichtbar. Der Himmel ist für uns noch unsichtbar. Das ewige Leben ist für uns noch unsichtbar, aber es ist wirklich, es ist schon da. Und Paulus sagt, wir stützen uns nicht auf diese vergänglichen Sachen, die nehmen wir ernst, mit denen müssen wir irgendwie klarkommen, daran können wir uns auch erfreuen, aber darauf stützen wir uns nicht, sondern wir stützen uns auf das Unsichtbare, auf Gott, auf den Himmel, auf Jesus, auf seine Vergebung. Und das ist ewig, das kann nicht kaputt gemacht werden. Und Paulus sagt, das, was jetzt noch unsichtbar ist, das wird einmal sichtbar werden. Wir werden Gott sehen von Gesicht zu Gesicht. Wir werden Jesus sehen, wir werden den Himmel sehen, wir werden das ewige Leben sehen. All das, was jetzt noch unsichtbar ist, wird sichtbar werden für diejenigen, die dem Herrn vertrauen. Und darauf gehen wir zu. Und diese Wirklichkeit, die uns jetzt schon unsichtbar umgibt, die jetzt schon da ist, die werden wir dann mit Händen greifen können. Die werden wir mit unseren Augen sehen können. Die werden wir mit unseren Ohren hören können. Wir werden die Stimme Jesu hören. Stellen Sie sich das mal vor. Und darum, wenn Sie Ihr Leben realistisch angehen wollen, dann lassen Sie sich bitte nicht einreden, dass diese greifbare Wirklichkeit das Entscheidende ist. Dass das wirklich, wirklich wäre und das andere weniger wirklich. Nein, nein. Paulus sagt uns hier, wie es wirklich ist. Er sagt uns ganz klar, ihr seid nicht im Diesseits gefangen. Ihr seid nicht in dieser Endlichkeit gefangen. Das ist nicht wie ein Gefängnis, aus dem ihr nicht mehr rauskommt. Nein. Sondern euer Leben gehört dem allmächtigen, ewigen Gott. Und wissen Sie, wie könnte man nicht getrost sein, wenn man diese Sichtweise hat? John Newton hat das mal auf den Punkt gebracht. John Newton kannte das Leben. John Newton war Kapitän eines Sklavenschiffes gewesen. John Newton war selber mal Sklave gewesen. Und dann hat er sich bekehrt und dann wurde er Pastor. Wir haben heute auch im Jugendkreis kurz drüber gesprochen. Und der kannte nun wirklich das Leben, dieser harte Kerl. Und dann hat er folgenden Vergleich gebracht. Er hat gesagt, angenommen, ein Mann reist nach New York, um ein großes Anwesen in Besitz zu nehmen. Und seine Kutsche bricht, das war 18. Jahrhundert, da reist man noch mit Kutschen, und seine Kutsche bricht 2 Kilometer vor der Ankunft in der Stadt auseinander, sodass er die letzten 2 Kilometer zu Fuß gehen muss. Wir würden den doch für einen Narren halten, wenn wir sähen, wie er mit den Händen ringt und die letzten 2 Kilometer nur vor sich hin heult, meine Kutsche ist kaputt, meine Kutsche ist kaputt. Er sagt, wir würden doch sagen, das ist ein Spinner. Er ist doch Besitzer eines großen Anwesens. Es sind doch nur noch 2 Kilometer, die er da zu Fuß hinter sich bringen wird. Das wird er doch wohl noch schaffen. Und angesichts dessen, was jetzt vor ihm steht, wäre es doch albern und absurd, wenn er jammern würde wegen dieser Kutsche, die da 2 Kilometer vorher zusammengebrochen ist. Und so geht's uns Christen. Wir wollen nicht jammern. Das ist das Erste. Gott gibt uns eine realistische Sichtweise. Und wissen Sie, jetzt könnte einer von Ihnen die Gegenfrage stellen und sagen, na, ist das nicht nur ein psychologischer Trick? Willst du nicht nur dich irgendwie selber trösten? Und wissen Sie, es ist so, als ob Paulus auf diese Frage gewartet hätte. Denn Paulus antwortet auf diese Frage mit dem nächsten Argument. Er fährt fort, Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn wir wissen, sagt Paulus. Und schauen Sie her. Paulus sagt, Leute, alles, was ich euch jetzt zum Trost geschrieben habe, alles über das Gewicht der Ewigkeit, das hat eine solide Basis. Das ist nicht nur einfach ein tröstlicher Gedanke. Und das ist das Zweite, was Gott uns gibt, damit wir durch diesen Druck durchkommen. Eine ewige Sicherheit. Nicht nur eine realistische Sichtweise, sondern auch eine ewige Sicherheit. Schauen Sie, wie begründet Paulus das? Paulus vergleicht unser vergängliches Leben, Paulus vergleicht unseren sterblichen Körper womit? Mit einer Hütte, Vers 1. Diese Hütte. Unser Körper, unser Body ist wie eine Hütte. Das steht wörtlich wie ein Zelt. Und man könnte das so übersetzen. Paulus sagt, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann wartet etwas viel, viel Besseres auf uns. Denn das wissen ja nicht nur Camper. Also ein Zelt steht selten für längere Zeit am selben Ort, ne? Ein Zelt wird für eine gewisse Zeit aufgebaut und dann steht's da und dann nutzt man's und irgendwann wird's dann zusammengeklappt und wieder abgebaut. Und für Paulus lag dieser Vergleich natürlich nahe, denn Sie wissen, Paulus in seinem Brotberuf war Zeltmacher. Damit hat er sich so sein Geld verdient, wenn die Spenden mal nicht so reichlich flossen, ja? Das war sein Brotberuf, Zeltmacher, das Bild lag ihm nahe. Und er sagt, unsere irdische Hütte, unser vergängliches Leben ist wie ein Zelt, aufgebaut, abgeklappt. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn wenn das so weit kommt, dass unser Zelt hier abgebaut wird, dann haben wir, was sagt er, einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ewige Sicherheit. Leute, wenn wir sterben, sagt Paulus, dann tauschen wir ein wackeliges Zelt, das bei jedem bisschen Regen Wasser durchlässt, Wir tauschen das ein gegen eine solide Villa. Und dieser Villa können auch die schlimmsten Unwetter nichts mehr anhaben. Paulus sagt, pass auf, Sterben ist wie Umzug, wie ein Wohnungsumzug, bei dem man sich maximal verbessert. Raus aus der Bretterbude, rein in den Luxuspalast. Das ist Sterben für Christen. Und so anfällig unser sterblicher Körper jetzt noch ist, so tough, so stabil, so unangreifbar wird er in der Zukunft sein. Und wissen Sie, das Bild vom Umzug ist auch sehr schön, denn es macht deutlich, dass es ein und dieselbe Person. Es ist ein und dieselbe Person, es sind Sie, ich sage jetzt mal Karl Müller, der jetzt noch in der Bretterbude lebt, und es sind derselbe Sie, Karl Müller, der dann in der Luxusvilla lebt, wenn Gott ihm das ewige Leben und den neuen unsterblichen Leib geschenkt hat. Und wie ist dieser Qualitätssprung möglich? Paulus sagt, diese Luxusvilla, die ist nicht mit Händen gemacht. Das können Menschen nicht. Menschen können nicht ewiges Leben basteln. Auch mit noch so viel Gentechnologie schaffen wir das nicht. Sondern das ist vom Himmel gekommen. Gott schenkt das. Ja, auch diesen vergänglichen Body hat Gott ursprünglich geschaffen. Klar. Aber dann passierte der Sündenfall. Die Bibel beschreibt das ja sehr deutlich. Dass dadurch, dass die Menschen sich von Gott abgewendet haben, die Krankheit in die Welt kam, der Tod in die Welt kam. Und da hängen wir alle drin. Aber das bleibt nicht unsere Bestimmung für alle Zeiten. Und bei diesem neuen Bau, bei dieser Luxusvilla, sagt Gott, da wird es anders sein. Die ist dann nicht mehr gefährdet. Das wird eine völlig neue Qualität von Schöpfung sein. Dann wird es auch keine Sünde mehr geben, mit der wir das kaputt machen können. Ein ewiges Haus von Gott erbaut, nicht mit Händen gemacht. Und wissen Sie, das ist Gottes Antwort auf unsere Todesfurcht. Das ist Gottes Antwort auf unsere Vergänglichkeit. Seine Wege münden in eine neue Leiblichkeit. Das ist eben nicht so wie im Griechentum, dass man sagt, der Körper ist eigentlich was Belästigendes und das müssen wir irgendwann loswerden. So haben das die Philosophen zum Teil gesagt. Ein Beispiel, Plotin. Plotin war so ein Neoplatoniker, 3. Jahrhundert nach Christus. Plato war ja 400 vor Christus, der Plotin etwa 700 Jahre später. Wissen Sie, was der gesagt hat? Der hat gesagt, ich schäme mich dafür, einen Körper zu haben. Nur weiß ich nicht, wie der ausgesehen hat, aber er hat gesagt, ich schäme mich dafür, einen Körper zu haben. Der biblische Realismus zielt genau auf das Gegenteil. Paulus sagt nicht, jetzt haben wir eine körperliche Existenz und dann haben wir irgendwie so eine geistige Existenz. Sondern Paulus sagt, nein, nein, jetzt haben wir einen irdischen, vergänglichen Leib und dann werden wir einen himmlisch unvergänglichen Leib haben. Und Augustinus, der Kirchenvater, den wir ja gestern schon mal zitiert hatten, der dann auf Facebook gelöscht worden war, Augustinus hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir sind belastet mit einem verweslichen Körper. Aber weil wir wissen, dass der Grund für diese Not nicht in der Natur des Körperlichen liegt, sondern im Sündenfall, darum sehnen wir uns nicht danach, vom Leib befreit zu sein, sondern wir sehnen uns danach, mit einem unsterblichen Leib überkleidet zu werden. Das ist sehr schlau formuliert. Augustinus sagt, wir wissen, dass nicht der Körper als solcher das Problem ist, sondern der Sündenfall war das Problem. Und deswegen sehnen wir uns als Christen nicht danach, irgendwann mal ohne Leib da irgendwie durch die Gegend zu schweben, sondern wir sehnen uns nach einem unverweslichen neuen Leib, den Gott uns schenkt. Und wissen Sie, schon im Alten Testament hatte Gott ja immer wieder Hinweise darauf gegeben, ich werde euch mal einen neuen Leib schenken. Eines der ältesten Bücher im Alten Testament ist Hiob. Und was hat Hiob gesagt? Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist genau das, was hier steht. Mein Erlöser lebt. Das ist Hiob 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich die doch Gott selbst sehen. Er wird es überwinden. Er wird mir einen neuen Leib geben, heißt das. Und im Neuen Testament wird dieses Versprechen Gottes dann noch genauer formuliert. Paulus sagt es mal so, Philipper 3, Vers 20. Da sagt er, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von dort erwarten wir den Heiland, den Herrn Jesus. Und dann Philipper 3, Vers 21. Jesus wird unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also er sagt, Jesus wird dafür sorgen, dass Sie und ich einen Leib bekommen, wie er ihn nach der Auferstehung hatte. Nicht mehr krank werden, nicht mehr vergänglich. Das wird schön. Und wie kann Paulus das so beherzt behaupten? Wie kann er hier am Anfang von Kapitel 5 sagen, wir wissen? Paulus sagt hier nicht, wir hoffen, wir könnten uns vorstellen, es wäre schön, sondern er sagt, wir wissen. Warum wissen wir das? Weil Gott es in seinem Wort versprochen hat. Weil Jesus das gesagt hat, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 3, dass er uns zu sich holen wird und wir dann da sein werden, wo er ist und wir uns sehen werden. Und wir können es auch deshalb wissen, weil Gott seine Macht über den Tod bewiesen hat. Weil Gott bewiesen hat durch die Auferstehung Jesu Christi, dass er stärker ist als der Tod. Und wissen Sie, das war der Punkt, an dem Paulus sich bekehrt hat. Paulus war immer davon ausgegangen, dass Jesus ein Scharlatan ist, ein Aufrührer, ein Verführer. Und Paulus hat begriffen, dass Jesus Gott ist, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat, dass Jesus alle Macht hat, als er dem Auferstandenen begegnete. Und da wurde ihm das klar von einer Sekunde auf die anderen. Dann ist er Gott. Und dann muss mein Leben ihm auch dienen. Und dann will ich ihn auch anbeten. Und dann will ich mich auf ihn verlassen. Er hat es versprochen. Und deswegen kann Paulus hier sagen, wir wissen. Er ist stärker als der Tod. Er hat es bewiesen. Und dadurch macht Paulus gleich klar, was er mit Vers 7 meint. Wenn hier steht, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Was meint Paulus mit Glauben? Nicht das, was viele Leute heute so meinen, naja, Glauben heißt nicht wissen. Nein, das meint er nicht. Paulus meint damit persönliches Vertrauen zu Jesus. Wir wandeln, wir leben im persönlichen Vertrauen zu Jesus. Und wir haben Grund, ihm zu vertrauen, nicht weil wir uns irgendwas einbilden, sondern weil wir wissen, dass er wirklich auferstanden ist. Wir wandeln im Glauben. Der Glaube ist nichts Unbestimmtes. Der Glaube ist nichts Schwammiges. Sondern der Glaube ist real. Und das müssen Sie unbedingt wissen. Für Paulus sind Glauben und Wissen niemals Gegensätze, sondern immer Freunde. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Glauben und Wissen nichts miteinander zu tun haben. Das stimmt einfach nicht. Paulus sagt hier nicht, wir wandeln im Glauben und nicht im Wissen. Das sagt er nicht. Er sagt, wir wissen, dass es wahr ist. Er sagt nur, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen jetzt noch nicht das Auferstehungsleben, wir sehen jetzt noch nicht den Himmel, aber wir wissen, dass es so ist. Also Glauben und Wissen gehören aufs Engste zusammen. Deswegen studieren wir die Bibel, weil wir in der Bibel das erfahren, was wir wissen können. Wir sind doch keine Phantasten, wir sind doch keine Spinner, die irgendwelchen seltsamen Ideen nachfolgen. Wir wollen wissen, worauf wir feststehen und uns verlassen können. Wir wandeln im Glauben und das heißt zugleich, wir wandeln im Vertrauen auf die zuverlässige biblische Informationen, ja? Gott mutet uns noch manche Verborgenheit zu. Das stimmt. Gott löst noch nicht jedes Problem vor unseren Augen auf. Das ist wahr und jeder könnte da seine Geschichte erzählen. Manchmal müssen wir Geduld lernen. Das stimmt. Aber der Herr lässt uns nicht verzweifeln. Also das ist das Zweite, wodurch er uns getrost macht. Durch diese realistische Sichtweise hatten wir gesehen, erstens. Und zweitens durch diese solide Sicherheit, durch die ewige Sicherheit, die er uns gibt. Und wissen Sie, nochmal John Newton, der hat unser Leben hier verglichen mit der Morgendämmerung. Er hat gesagt, wir sind nicht mehr in der Nacht, wir sind raus aus der Nacht. Aber wir leben auch noch nicht im strahlenden Tag, im vollen Sonnenlicht. Das wird erst in der Ewigkeit sein. Jetzt sind wir noch in der Morgendämmerung. Aber wir wissen, die Nacht ist vorbei. Und weil die Dämmerung begonnen hat, wissen wir, dass der Tag kommt. Und deswegen können wir so getrost sein. Wissen Sie, seitdem Jesus in die Welt gekommen ist, entscheidet sich alles an ihm. Und deswegen macht Paulus hier klar, das gilt für diejenigen, die zu Jesus gehören. Und Paulus sagt auch, was mit denjenigen wird, die bis zum Ende ihres Lebens bei ihrer Ablehnung gegen Jesus bleiben. Er sagt ganz klipp und klar, die werden verloren gehen. Deren ewige Bestimmung wird die Hölle sein, obwohl Gott sie auch gerufen hat zum ewigen Leben. Und wissen Sie, wir müssen uns das klar machen, Hölle hat nichts mit dem Mittelalter zu tun. Manche Leute denken, ja, so Hölle, das haben die so im Mittelalter erfunden. Nein, niemand hat so viel von der Hölle gesprochen wie Jesus. weil es einfach die Wahrheit ist, weil das ist, was Gott uns darüber offenbart. Aber er hat das deswegen gesagt, damit die Leute nicht in die Hölle gehen, damit sie den Rettungsweg, den Gott ja so sichtbar für uns alle gebaut hat, auch wählen. Und wissen Sie, wir als Gemeinde der Christen, wir dürfen gerade angesichts des Todes und der Bedrohung keine billigen Trostpillen verteilen. Obwohl wir ja gerne trösten wollen. Aber das wäre fahrlässig, wenn wir billige Trostpillen verteilen würden. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, nirgendwo wird so viel gelogen wie bei einer Beerdigung. Nirgendwo wird so viel gelogen wie bei einer Beerdigung. Viele von Ihnen nicken jetzt. Und damit meint man meistens die Beschönigung der Lebensgeschichte. Also, dass jemand, der so ein ganz mieser Typ war, plötzlich als der größte Wohltäter dasteht. Oder einer, der sich nie um seine Kinder gekümmert hat, so im Nachhinein zu jemandem hochgelobt wird, der treusorgendste Familienvater gewesen ist. Das kann schon sein, dass das manchmal passiert, aber wissen Sie, das ist nicht das Schlimmste. Nirgendwo wird so viel gelogen wie bei einer Beerdigung. Sondern viel gefährlicher ist eine ganz andere Lüge, die oftmals bei Beerdigungen verbreitet wird. Nämlich die Lüge, dass so getan wird, als würde jeder, der gestorben ist und der mit einer Trauerfeier beerdigt wird, automatisch im Himmel landen. Das ist die größte Lüge, die bei vielen Beerdigungen verbreitet wird. Und dann wird gesagt, jetzt legen wir unseren Bruder hier in dieses Grab und der Herr wird ihn auferwecken am jüngsten Tage. Obwohl der, soweit man es wissen kann, nicht geglaubt hat an Jesus. Obwohl der nicht um Vergebung seiner Schuld gebeten hat bei Jesus. Billiger Trost ist brutal. Wissen Sie, wir können nur echten Trost bringen, wenn wir unsere Zeitgenossen mit Jesus bekannt machen, an dem aller Trost hängt. Und dabei verharmlosen wir nicht den Schmerz. Auch Paulus redet unser Problem nicht klein. Jetzt kommt das Nächste. Paulus weiß genau, in diesen Sieg, in diesen Trost mit der realistischen Sichtweise und der ewigen Sicherheit, da mischt sich auch bei Christen, solange wir hier sind, noch mancher Seufzer rein. Und Paulus zeigt, dieses Seufzen ist kein Zeichen von Kleinglauben, sondern dieses Seufzen hängt mit einer Sehnsucht zusammen, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und das ist das Vorletzte. Also eine legitime Sehnsucht, das ist Punkt 3. Paulus hatte diese legitime Sehnsucht, also diese berechtigte, diese Sehnsucht, die vor Gott her okay ist. Und wir haben sie wahrscheinlich auch. Paulus schreibt, Vers 2 bis 4, darum seufzen wir auch. Und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, also mit diesem neuen Leib, überkleidet werden und nicht nackt befunden werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Wissen Sie, Paulus ist so ehrlich. Und Paulus sagt hier, also Sterben ist für einen Christen Wohnungswechsel, vom Zelt in die Villa. Aber Paulus sagt, Sterben ist für einen Christen auch wie Kleidungswechsel. Und ich sage das oft bei Beerdigungen, was hier im Sarg liegt und was wir jetzt gleich unter die Erde bringen, das ist nur wie ein altes Kleid, nicht mehr. Das ist so. Unser Körper, der dann begraben wird, ist wie ein altes Kleid, das ist nicht mehr die Oma. Das ist nicht mehr der geliebte Mensch. Und trotzdem ist es keine leichte Sache. Paulus sagt hier zweimal in Vers 2 und in Vers 4, wir seufzen. Warum seufzen wir? Weil, Vers 4, wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden würden. Das kann man so nachvollziehen. Ne? Mit entkleidet meint Paulus diesen Vorgang des Sterbens. Das ist ein Christ, der stirbt, bevor Jesus wiederkommt und sowas bei Paulus ja dann auch, durch diesen Prozess noch durch muss. Den Prozess des Sterbens, des Schwächerwerdens. Wir legen diesen sterblichen Körper ab wie ein altes Kleid und er verfällt. Und das bleibt auch den Christen nicht erspart. Nur eine Generation wird das nicht erleben müssen. Und das sind diejenigen, die noch leben, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Auf der Zielgerade der Weltgeschichte. Und Paulus hat das an anderer Stelle gesagt, in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Da sagt er, wir, die wir leben, wenn Jesus wiederkommt und übrig bleiben, werden dann entrückt werden. Zusammen mit den anderen. Also diejenigen, die leben, wenn Jesus wiederkommt, die müssen diesen Weg nicht mehr gehen. Und Paulus hat sich so sehr gewünscht, und das kann man ja verstehen, dass er dann dabei sein würde. Aber er war nicht dabei. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Warum wünscht er sich das? Warum wünschen wir uns das? Weil wir dann nicht mehr sterben müssten, verstehen Sie? Weil wir dann nicht mehr diese letzten Stunden in einem Krankenzimmer oder zu Hause im Schlafzimmer verbringen müssten. Weil wir dann, wenn Jesus wiederkommt, gleich diesen neuen Leib kriegen würden. Das wäre dann sozusagen ein sofortiger Umtausch. Dann müssten wir, wie Paulus sagt, nicht mehr entkleidet werden, sondern nur noch überkleidet werden. Das wäre schön. Dann würde, wie Paulus hier schreibt, das Sterbliche verschlungen vom Leben, noch bevor wir sterben würden. Und danach sehnt sich Paulus, dass er die Wiederkunft Jesu noch auf der Erde erlebt und dass dann seine alte Hütte überkleidet wird mit der neuen Behausung. Und in Vers 3, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, da sagt Paulus, wir würden dann nicht nackt befunden werden. Was meint er damit? Dieses nackt, das meint den Prozess des Sterbens, den Prozess dieses Entblößtwerdens, wenn die Kräfte schwinden. Und Paulus meint mit diesem nackt auch den Zustand, in den das Sterben unmittelbar mündet, also dieser Zwischenzustand. Denn den neuen Leib kriegen wir ja erst, wenn Jesus wiederkommt. Und das alles würde Paulus sich gerne ersparen, diesen Prozess des Sterbens, diesen Zwischenzustand, bevor Jesus wiederkommt und uns den neuen Leib gibt. Das ist eine Sehnsucht, die Paulus hat und das ist wahrscheinlich auch unsere Sehnsucht. Und jetzt kommt das, was ich neu entdeckt habe, als ich das vor einiger Zeit studiert habe. Paulus sagt, das ist kein Kleinglaube, sondern diese Sehnsucht nach diesem neuen Körper ist eine legitime Sehnsucht. Denn so schreibt er hier, Vers 5, dazu hat Gott uns bereitet. Dazu hat Gott uns ja geschaffen. Das ist ja das große Ziel, dass er uns diesen neuen Leib schenken wird. Und deswegen ist es verständlich, dass wir diese Sehnsucht haben. Das ist eine legitime Sehnsucht, dass wir lieber überkleidet würden, als erst noch entkleidet zu werden. Denn das ist ja unsere Bestimmung, das Auferstehungsleben. Und wir würden uns so gern diesen Sterbeprozess ersparen. Aber Gott hat einen vollkommenen Plan. Und für die meisten seiner Kinder, und wie wir heute wissen, auch für Paulus, hieß das erstmal entkleidet werden und dann später überkleidet werden. Aber selbst wenn es uns gehen sollte wie Paulus, selbst wenn wir, bevor Jesus wiederkommt, sterben würden, dann müssen Sie eines wissen. Dieses Sterben bedeutet nicht totale Zerstörung. Dieses Sterben bedeutet nicht einen totalen Abbruch, sondern das ist im Grunde genommen die Zwischenstation eines Vollendungsprozesses, der im neuen Leib vollendet wird. Dieses Sterben ist nicht, dass alles total kaputt gemacht wird, sondern es ist die Zwischenstation eines Vollendungsprozesses und zwar egal in welchem Alter Sie sterben. Etwas entfernte Verwandte von uns haben vor mehr als einem Jahr ihre kleine Tochter verloren durch einen tragischen Autounfall. Die kleine Hanna. Und was uns alle aber getröstet hat, war, dass Gott im Psalm 139 sagt, dass alle Tage unseres Lebens bei ihm vorgezeichnet sind. Und so sehr das wehgetan hat, dass die Hanna abberufen wurde, so sehr durften wir doch wissen und durften das auch den Eltern sagen, ihr Leben ist vollendet. Das waren die Tage, die Gott der kleinen Hanna zugemessen hatte. Auch wenn wir sie wahnsinnig vermissen. Und auch durch das Sterben der Hanna haben so viele Menschen noch das Evangelium gehört, in einem großen Beerdigungsgottesdienst, in einem Zeitungsartikel. Es war ein so kurzes Leben, aber es war ein vollendetes Leben. Und das Sterben der kleinen Hanna war auch so etwas wie ein Zwischenschritt auf dem Weg zu dem großen Ziel, wenn der Herr auch ihr diesen neuen Leib schenken wird. Verstehen Sie, es ist nicht Zerstörung, es ist nicht Abbruch. Und das wusste auch Paulus. So sehr er gehofft hatte, mit dem neuen Leib gleich überkleidet zu werden, hing daran nicht sein Trost, weil er wusste, wir sind jetzt schon getrost. Vers 6, wir sind alle Zeit getrost. Vers 8. Warum? Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Gott gibt uns eine realistische Sichtweise. Er schenkt uns die ewige Sicherheit. Wir wissen, dass wir in diese Villa kommen. Er gibt uns diese legitime Sehnsucht, dass wir uns danach sehnen, diesen neuen Leib zu bekommen und deswegen am liebsten auch nicht mehr sterben würden. Und bis dahin, und das ist das Letzte, und dann haben wir es geschafft, gibt er uns eine wirksame Soforthilfe. Das ist das Vierte und Letzte. Und wissen Sie, das Kennzeichen von Soforthilfe ist, darauf muss man nicht warten. Also ADAC, ne? ADAC ist Soforthilfe. Okay, müssen Sie manchmal eine halbe Stunde warten, aber eigentlich Soforthilfe. So, die kommen. Und so Gott, gibt Gott auch uns diese ADAC-Hilfe, diese Soforthilfe. Und die beschreibt Paulus in den letzten Versen, im Vers 5 vor allem. Da sagt er, der unsterbliche Leib, der liegt noch in der Zukunft. Aber jetzt hat uns der Herr schon etwas anderes geschenkt. Und wissen Sie, was das ist? Vers 5. Der aber uns dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns, man könnte sagen jetzt schon, als Unterpfand den Geist gegeben hat, nämlich den Heiligen Geist. Das ist übrigens ein weiterer Beleg dafür, dass Paulus hier von Christen spricht, denn nur Christen haben den Heiligen Geist. Und Paulus sagt, der Heilige Geist ist wie ein Unterpfand. Man kann das übersetzen, ein Angeld. Da steht das griechische Wort Arabon. Und das ist eigentlich ein Begriff aus der Finanzwelt. Angeld, das ist eine Anzahlung, eine erste Rate, ein Unterpfand, das Gott uns schon jetzt geschenkt hat. Und damit ist garantiert, dass die vollständige Auszahlung fristgerecht erfolgen wird. Wissen Sie, das galt damals juristisch so. Wer die erste Rate leistet, der verpflichtet sich damit, auch den Rest noch vollständig zu bezahlen. Und so meint Paulus das hier. Wir haben jetzt schon als erste Anzahlung, als Arabon, den Heiligen Geist. Und das Wort, was hier im alten Griechischen steht, es gibt im neuen Griechischen ein ähnliches Wort, das kann man sogar für das Wort Verlobungsring benutzen. Ein Verlobungsring ist ein Versprechen. Also, jetzt habe ich mich mit dir verlobt, ich werde mich auch mit dir verheiraten. So, nur, im Unterschied dazu, eine Verlobung kann man auflösen. Aber dieses Arabon von Gott, das kann man nicht auflösen. Dazu steht Gott. Gott löst keine Verlobung. Er hat uns diesen Heiligen Geist gegeben. Und er hat gesagt, so, das ist jetzt das Angeld. Das ist die erste Rate. Und du kannst hundertprozentig sicher sein, dass ich bei dir bleibe. Und das ist die Soforthilfe, die wir jetzt schon haben, wenn wir Christen sind. Wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eine Bestandsgarantie. Gott verbürgt sich dafür, dass er uns festhält und zum Ziel bringt. In Philipper 1, Vers 6 sagt Paulus, ich bin gewiss, dass derjenige, der in euch das gute Werk begonnen hat, das heißt, dass derjenige, der dich zum Glauben gebracht hat, Jesus, dass der dich auch bis zum Ziel bringen wird. Er wird es vollenden. Und darum sagt Paulus, wir sind getrost. Wir haben das Angeld. Wir haben die wirksame Soforthilfe. Und dieser Heilige Geist, der ist nicht nur eine Bestandsgarantie, sondern der Heilige Geist ist auch eine Beistandsgarantie. Er ist jetzt da. Er unterstützt dich jetzt beim Beten. Er macht dir jetzt Mut zum Glauben. Er tröstet dich jetzt in dunklen Stunden. Er hilft dir jetzt, Gottes Wort richtig persönlich auf dein Herz anzuwenden. Und er lässt uns auch unsere aktuelle Situation richtig einordnen. Solange wir im alten Leib daheim sind, klar sind wir noch nicht daheim beim Herrn. Wir sind noch unterwegs, Vers 7, wir wandeln noch im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir sind getrost und wir freuen uns, dass der Tag kommen wird, an dem aus dem Glauben dann das Schauen wird. Jetzt hängen wir uns an Jesus. Jetzt wissen wir, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Jetzt klammern wir uns an diese wunderbaren Zusagen, die er uns in seinem Wort gibt. Und wir wissen, das Beste kommt erst noch. Es kommt der Tag, da wird aus dem Glauben das Schauen. Und in diesem Sinne, sagt Paulus, wünschen wir vielmehr aus diesem Leib auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn. Jetzt sind wir noch an diesen sterblichen Leib gebunden. Und im Himmel, da feiern sie schon. Und wir sind noch hier. Und deswegen, das müssen Sie sich immer klar machen, im Himmel, da feiern die schon und wir sind noch hier. Aber wir sollen noch hier sein, weil wir noch eine Aufgabe hier haben. Und wenn Paulus das so schreibt, ich wäre eigentlich schon gern daheim, dann heißt das nicht, dass er lebensmüde war. Dann heißt das nicht, dass er irgendwie Todessehnsucht hatte. Paulus konnte auch schreiben in Philipper 1, 24, ich bleibe noch aus Überzeugung hier. Ihr braucht mich noch. Ich mache mich noch nicht davon. Aber er nahm den Tod als letzten Feind sehr ernst. Ich denke an einen alten Glaubensbruder aus Hannover. Er hatte schwer Krebs. Und wir haben ihn als Familie öfter besucht. Und bei einem der letzten Besuche, vielleicht war es der letzte Besuch, fragt ihn unser Lukas, sag mal, du bist doch jetzt so lange Christ. Und wie ist das? Hast du Angst vor dem Sterben? Das war eine ganz offene, ehrliche Frage. Und dieser Willi, unser alter Freund, der sagte, ich weiß ja, wo ich hingehe. Und ich bin ganz getrost. Aber trotzdem, es ist nicht leicht. Weißt du warum? Man ist diesen Weg einfach noch nicht gegangen. Wissen Sie, das war ein gestandener Glaubensbruder, Der hat über lange Jahre hinweg eine Gemeinde treu geführt. Aber er sagte jetzt ganz ehrlich, ja, ich weiß, ich komme an der Herr, ich bin getrost. Aber man ist diesen Weg einfach noch nicht gegangen. Und deswegen wirkt das natürlich auf uns bedrohlich. Das ist normal. Paulus hat gesagt, der Tod ist der letzte Feind. Aber Jesus ist stärker. Und deswegen war Paulus auch jederzeit bereit zu gehen, so wie unser Freund Willi. Weil er wusste, ich gehe nach Hause. Ich gehe nicht ins Ungewisse. Ich werde erwartet. Er sagt, wir werden daheim sein, wo? Beim Herrn. Das ist das letzte Wort hier. Daheim zu sein bei dem Herrn. Und der alte bayerische Bischof Betzel hat das mal so gut gesagt. Er hat gesagt, wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Verstehen Sie, wenn sie dir hier die Augen zudrücken werden und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und wird sagen, du bist daheim, willkommen. Und deshalb betont Paulus das hier zweimal. Unterstreichen Sie sich das ganz dick am besten in Ihrer Bibel, in Vers 6 und in Vers 8, daheim beim Herrn. Und damit haben wir zum Schluss auch unsere Antwort auf diese sensible Frage, wo geht es denn unmittelbar nach dem Sterben hin? Die Bibel sagt ziemlich deutlich, dass wir den neuen Leib erst bei der Wiederkunft Jesu bekommen werden. Aber was wird bis dahin sein? Manche denken, naja, dann kommt so ein Seelenschlaf und ich kriege nichts mit und so. Ich denke, das ist nicht so. Was erwartet mich unmittelbar hinter der nächsten Tür? Das ist doch auch eine spannende Frage. Wenn ich heute um 21 Uhr sterbe, wo bin ich dann um 21.15 Uhr? Und Paulus gibt uns keine umfassende Erklärung, aber er gibt uns eine wichtige Information. Er sagt, ich werde beim Herrn sein. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich in die Arme Jesu hinein. Und deswegen hat er in Philipper 1, Vers 23 gesagt, ich bin bereit, abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Und wissen Sie, wer das noch deutlicher gesagt hat? Der Herr Jesus selbst. Am Tag seiner Kreuzigung, als einer von den beiden Verbrechern sich zu ihm bekehrt hat, hat er gesagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was hat der Herr Jesus dem geantwortet? Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und deswegen können wir ganz getrost sein. Wir sterben nicht in so einen Seelenschlaf hinein, sondern wir sterben in die Arme Jesu hinein. Und dann sind wir bei ihm und dann werden wir uns schon freuen dürfen und werden uns freuen, dass wir angekommen sind und werden keine Schmerzen mehr haben und keine Not mehr haben. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann kommt nochmal die Steigerung, wenn er wiederkommt. Und dann werden wir endgültig diesen neuen Leib kriegen, diese Luxusvilla. Und die wird dann nie mehr kaputt gehen. Aber wenn wir heute Nacht sterben würden, dann würde Jesus uns in der Sekunde in Empfang nehmen. Und deswegen werden wir, wenn wir im Himmel ankommen, nicht als Fremde dort ankommen. Wir können uns das jetzt überhaupt nicht vorstellen, das ist klar. Einfach weil wir menschlich so begrenzt sind. Aber wir werden nicht als Fremde dort ankommen, sondern wir werden, Paulus sagt, daheim sein. Verstehen Sie? Er wird nicht sagen, ich werde dann in einem neuen Haus sein und mich erstmal ein bisschen eingewöhnen müssen. Sondern daheim. Zu Hause müssen Sie sich nicht eingewöhnen. Wenn Sie sagen, ich bin daheim, dann sind Sie daheim. Und so wird es dann sein. Und wissen Sie, wir kommen zum Schluss. Es ist in diesen Versen so, als ob Paulus uns persönlich anschauen würde, wenn man das so liest. Als ob er uns sagen würde, weißt du, warum ich alle Zeit getrost bin? Ja klar, der Tod ist der letzte Feind und mir ist das auch unheimlich, wenn ich daran denke. Deswegen würde ich mich ja freuen, wenn ich überkleidet und nicht erst entkleidet würde. Aber weißt du, warum ich alle Zeit getrost bin? Und getrost heißt nicht alle Zeit emotional ausgeglichen. Getrost heißt nicht alle Zeit mit gutem Schlaf versehen, aber getrost. Dann würde Paulus sagen, dann ist das meine Antwort. Weil Gott mir diese vier Dinge geschenkt hat und diese vier Dinge gelten auch für dich, wenn du zu Jesus gehörst. Erstens eine realistische Sichtweise. Das, was wirklich zählt und was hält und was trägt, ist nicht dieses vergängliche Sichtbare, sondern das Unsichtbare, was Gott mir in seinem Wort verbirgt. Zweitens, gibt er mir eine ewige Sicherheit. Wir wissen, dass wenn diese alte Hütte abgebrochen wird, dass wir dann diese neue Luxusvilla haben. Nicht mehr Zelt, sondern Haus. Und deswegen ist das auch eine legitime Sehnsucht, dass wir uns nach diesem Auferstehungsleib sehnen und am liebsten nicht mehr sterben würden. Aber selbst wenn Gott unseren Weg so führt, dass wir noch sterben sollten, bevor er wiederkommt, dann haben wir jetzt schon diese wirksame Soforthilfe. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbürgt uns, dass wir zu Hause erwartet werden. Und der Heilige Geist, durch den Jesus bei uns ist, sorgt dafür, dass wir den Weg bis dahin nicht allein gehen. Und deswegen dürfen wir getrost sein. Ich schließe mit dem, was eine Glaubensschwester mir erzählt hat. Ich kannte sie gar nicht, aber ich habe in Süddeutschland einen Vortrag gehalten über die Frage von Sterben und ewigem Leben. Und dann sprach sie mich hinterher an mit Tränen in den Augen. Aber aus diesen Augen leuchtete eigentlich Freude. Da waren die Tränen, aber da war die Freude. Sie war erst seit wenigen Monaten verwitwet. Ihr Mann Heribert wusste seit 2013 um seine Krebsdiagnose. Und trotzdem, sagt sie, blieb er in seinem Verhältnis Gott gegenüber völlig indifferent, völlig unernst. 20 Jahre vorher hatte ich mich schon bekehrt. Aber er war immer nur ein Mitläufer und er wusste das auch. Er sagte, ich bin ein Mitläufer. Und erst im März letzten Jahres, also im März 2019, passierte dann, was die Frau von Heribert als das Wunder aus der Gnade des Herrn Jesus beschrieb. Der alte Heribert bekehrte sich aufrichtig zu Jesus. Er ging ganz bewusst endlich, der hatte schon seit 2013 Krebs gehabt, aber er ging jetzt ganz bewusst den Schritt in das neue Leben. Er bekannte seine Schuld vor Jesus. Er beugte sich vor ihm und er sagte, ich danke dir, dass du mir vergibst. Mein Leben soll dir gehören. Danke, dass du am Kreuz auch für meine Schuld starbst. Und dann war er glücklich und er sagte, jetzt bin ich ein Gotteskind. Und seine Frau sagte, von da an änderte sich sein Leben nachhaltig. Wenn das eine Frau über ihren Mann sagt, mit dem sie schon Jahrzehnte verheiratet ist, dann will das was heißen. Sie sagt, von da an veränderte sich sein Leben nachhaltig. Für das letzte Vierteljahr, das ihm noch blieb. Er kam in ein Hospiz und er ging dorthin auf diese Palliativstation mit der Gewissheit, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und er wusste, meine Zukunft ist sicher in Gottes Händen. Und sie hat das so wunderbar erzählt, dass ich sie gebeten habe, mir das aufzuschreiben. Ich habe gesagt, bitte schreiben Sie mir das mal auf. Und das hat sie dann auch getan. Und dann hat sie beschrieben, was dann noch war in den letzten Wochen. Sie sagt, er hat das bezeugt, dass er jetzt an Jesus glaubt. Der Hospizschwester legt er ans Herz, doch allen, die dort auf der Station sind, von Jesus zu erzählen, denn er ist doch der Weg in die Ewigkeit, um in den Himmel zu kommen. Und wenn er mit anderen beim Essen zusammen war, hat er mit ihnen gebetet, ganz laut. Er hat gesagt, lass uns doch beten, Gott lebt. Und dem Arzt, dem hat er gesagt, er wisse ja jetzt, wohin er geht. Und er hatte keine schlimme Angst mehr vor dem Tod. Und als wir draußen auf dem Flur saßen mit mehreren Leuten, sagt die Frau, da wollte er mit mir unbedingt Psalm 23 lesen und alle durften es hören. Er hat sich gar nicht geschämt. Und immer wieder hat er seinen Herrn und Retter Jesus vor den Menschen bezeugt und hat gesagt, das müssen die Sterbenden doch erfahren. Sie müssen es doch wissen. Und die letzten Tage hat seine Frau dann so beschrieben. Er konnte nicht mehr aufstehen. Jeden Abend las ich auf seine Bitte hin ein Wort Gottes. Wir beteten und sangen die Lieder von Jesus. Und er betete dann einmal, Herr Jesus, wenn du willst, schenk uns morgen noch einen Tag mit dir. Und dann betete er einmal, heute ist ein Tag näher zu dir, lieber Herr Jesus. Im Juni 2019 ging er dann getrost nach Hause zu seinem Herrn. Das Pflegepersonal sagte, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und das ist die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Nicht jeder von uns wird einen solchen Endweg vielleicht haben. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie der Herr uns führt. Aber das dürfen wir wissen, das darfst du wissen, sagt Paulus, dass wenn du dein Leben in die Hand dieses allmächtigen, auferstandenen Herrn legst, dass er dich ganz, ganz sicher ans Ziel bringt. Und darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Wir danken dir so sehr dafür, dass du den Tod in seiner ganzen Grausamkeit überwunden hast. Dass du die Macht des Todes gebrochen hast. Wir danken dir dafür, dass du wirklich auferstanden bist. Wir danken dir dafür, dass du uns das Neue Testament gegeben hast und dass diese Quellen, obwohl sie durch die Jahrhunderte durch bekämpft wurden, sich als glaubwürdig erwiesen haben. Danke, dass du uns das so zuverlässig dort zeigst, dass wir es wissen können, dass das Grab leer war. dass du den Augenzeugen begegnet bist, dass du den Tod überwunden hast. Und wir danken dir, dass du uns das versprochen hast, dass du gesagt hast, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer zum Glauben an mich kommt, der wird nie mehr wirklich sterben. Herr, danke, dass du das versprichst. Und hilf uns auch, wenn die Angst kommt. Hilf, Herr, wenn uns das so bewusst wird, wie es Paulus bewusst wurde, dass ein schwerer Weg kommt. Danke, dass du stärker bist. Und gib uns den Mut, auch andere Menschen zu trösten. Und gib uns den Mut, denen, die noch ohne dich auf diese letzte Grenze zulaufen, deutlich zu sagen, dass sie dich brauchen. Herr, wir danken dir, dass du lebst. Und wir loben deine Güte und deine Macht in alle Ewigkeit. Amen.